Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Liebe Stefania, lieber Integration ins Ortsgeschehen oder Widerspenstigkeit kultivieren?
Ja, das eine schließt das andere nicht aus, also beides mit Freude.
Ich darf heute mit großer Freude Stefania Pichaida-Sorapera bei uns begrüßen im Studio. Sie ist die Direktorin des Frauenmuseums in Hittisau, des ersten und einzigen Frauenmuseums in Österreich, und zwar seit 2009. Zuvor war sie als freie Kuratorin, Kulturmanagerin und Publizistin tätig, hat Kunst- und Architekturhistorik studiert und leitete die Designmesse Art Design Feldkirch. Du hast aufgrund deiner Tätigkeit einen geschärften Blick für die Literatur, die von Frauen geschrieben wird. Welche Autorinnen schätzt du besonders?
Ja, es gibt sehr viele Autorinnen, die ich außerordentlich schätze, die mein Leben begleitet. Im Moment finde ich Chimamanda Ngozi Adichie sehr, sehr spannend. Vor allem, weil sie mir so einen Blick in eine andere Welt eröffnet mit ihren Büchern. Und ich finde sie auch deshalb sehr, sehr spannend, weil ich wirklich überzeugt bin, dass wir auf Afrika schauen müssen, dass wir gerade diese offenen, weltoffenen, intellektuellen Stimmen aus Afrika wirklich hören müssen, auch um zu verstehen, was hier bei uns passiert. Wer mich vielleicht in letzter Zeit auch noch sehr berührt hat, war Tove Ditlevsen, die Kopenhagen-Trilogie. Die habe ich so in dieser nüchternen Beschreibung eigentlich auch einer sehr schwierigen Kindheit und Jugend und auch eines Erwachsenenalters eigentlich sehr, sehr unglaublich berührend gefunden, weil sie so trocken und in einem sehr klaren Stil schreibt und gleichzeitig aber auch aufzeigt, wie sehr auch Literatur Auswege bieten kann. Ja, und im Moment lese ich Die blaue Frau von Antje Ravik-Strubel. Halte ich auch für ein sehr, sehr wichtiges Buch, obgleich ich erst am Anfang stehe. Aber es geht natürlich um ein wichtiges Thema. Es geht um Vergewaltigung und den Umgang damit. Und das sind natürlich Themen, die mich auch in meiner Arbeit immer wieder betreffen. Gerade beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Gewalt an Frauen und Mädchen. Und insofern, ja, ist es gerade aktuell und sehr präsent. Mhm.
Inwiefern spielt Frauenliteratur im Museum eine Rolle?
Naja, im Museum, in unserem Museum geht es darum, Dinge sichtbar zu machen und Dinge hörbar zu machen und Dinge spürbar zu machen. Das heißt, im Prinzip machen wir in der Regel kulturhistorische Ausstellungen, die ein Thema aufgreifen und von ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und immer wenn wir uns einem großen Thema widmen, versuchen wir wirklich das multidimensional irgendwie anzugehen. Und da spielt Literatur natürlich immer wieder eine Rolle. Ganz abgesehen davon, dass wir im Museum auch ein dichtes Rahmenprogramm hat und es immer wieder zu Lesungen kommt. Oder auch unser Büchertisch, der ja klein, aber fein ist, immer sehr maßgeschneidert ist und dem Themen aufgreift und erweitert, irgendwie, die wir in unserem Ausstellungsprogramm behandeln.
Mich würde interessieren, werden Autorinnen aus deiner Sicht ähnlich rezensiert wie Autoren oder gibt es hier ein Gefälle in irgendeine der beiden Richtungen?
Ja, ich befürchte, dass es hier sehr wohl ein Gefälle gibt und zwar ganz entscheidend. Ich glaube, da gibt es auch viele Untersuchungen dazu. Es ist, ich meine, Autorinnen werden viel weniger rezensiert, sie werden kürzer rezensiert, sie werden oft unter dem Label Frauenliteratur zensiert und damit einfach auch schon abgewertet, weil alles, was sozusagen unter Frauenliteratur läuft, sehr oft einfach so als seichter kategorisiert wird von vornherein. Und das halte ich für sehr problematisch, weil die Frage ist, was bedeutet das? Was ist das überhaupt für eine Kategorie? Die Literatur, die von Männern geschrieben wird, wird auch nicht als Männerliteratur irgendwie kategorisiert. Ich finde, man sollte nach dem Inhalt gehen und nicht so sonderbare Kategorien drüber stülpen. Und ich glaube, dass das sich vielleicht langsam ändert, wie sehr vieles. Das sehe ich auch positiv. Und gleichzeitig ändert sich das halt auch sehr langsam. Ich denke, irgendwie der Kanon auch in Universitäten, in der Art, wie Germanistik vermittelt wird, ist auch einer, der so sehr fokussiert ist auf Literatur von Männern. Und ich glaube, es ist nach wie vor so, dass wenn man vom 19. Jahrhundert spricht, man vielleicht noch gerade, ich weiß nicht, Annette von Droste-Hülshoff oder Marie von Ebner-Eschenbach auf dem Schirm hat, aber das war ein Jahrhundert, in dem es unglaublich reichhaltig war. Es gibt Schätze zu heben, noch und nöcher, und das ist das, was ich mir auch wünschen würde, dass wir hinschauen, dass wir diese Schätze heben, dass wir das nach oben holen, an die Oberfläche holen, weil die Welt sehr viel mehr zu bieten hat, als das, was lange Zeit tradiert wurde. Und natürlich, wenn ich mir anschaue, wie es mit den Preisen ist, mit den Literaturpreisen, glaube ich auch, dass nach wie vor die Frauen unterrepräsentiert sind. Ich meine, Nobelpreis ist vielleicht so der Preis der Preise in der Literatur. Da sind es gerade mal 13,9% der Preise, die an Frauen gegangen sind. Und wenn zur Tatsache, dass jemand eine Frau ist, vielleicht noch hinzukommt, dass andere intersektionale Aspekte eine Rolle spielen, dass jemand vielleicht eine Behinderung hat oder eine dunklere Hautfarbe, dann wird es natürlich umso dünner. Und ich finde, das muss sich ändern.
Kann denn Literatur die Gesellschaft verändern? Und wann, wenn ja, wie schnell?
Naja, ich glaube überhaupt, dass Literatur, Kunst, Kultur die Welt verändern kann. Ich glaube, dass das Dinge sind, die wirklich verwoben sind mit dem Menschsein, dass wir das wirklich brauchen. Das ist nicht ein Goodie, das oben drauf kommt, sondern das ist wirklich ein tiefes Bedürfnis für sehr, sehr viele Menschen, auch historisch gesehen. Und ja, ich glaube, Kunst, Kultur, Literatur können die Welt verändern. Und dass das so ist, finde ich, ist ein Indikator dafür, ist wirklich die Tatsache, dass repressive Systeme, totalitäre Systeme zuallererst immer Kunst, Kultur, Literatur mundtot machen wollen, weil da wirklich ein Potenzial drin ist, weil das sichtbar macht, weil das Perspektiven aufzeichnet, weil das auch trösten kann, weil es erschüttern kann, weil es was macht mit einem. Und das, finde ich, ist eigentlich auch ein großes Geschenk.
Das ist auch eure Arbeit, oder Dinge sichtbar zu machen. Und das genau. Frauenmuseum Hittisau liegt in einer sehr traditionsverbundenen Region. Und ich nehme an, es gibt ein paar Reibungsflächen, über die du sprichst und andere, über die du nicht mal sprechen möchtest wahrscheinlich. Aber meine Frage ist, hast du Strategien entwickelt, die diese Reibungsflächen auch für das Museum nutzbar machen?
Ja, ein Museum zu leiten, das im ländlichen Raum ist, bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Es ist eine Region, wie du sagst, die eigentlich sehr traditionsverbunden ist, aber in der es auch wirklich ein sehr traditionelles Frauen- und Familienbild gibt. Das bringt natürlich Probleme mit sich. Gleichzeitig versteht sich aber die Region auch als sehr progressiv, aber das ist sehr, sehr oft so im Formal-Ästhetischen angesiedelt. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als Museum. Die wichtigste Strategie, glaube ich, um mit dem klarzukommen, ist die Zusammensetzung des Teams. Ich meine, es arbeiten über 20 Frauen mit im Frauenmuseum. Es ist ein Team, das wirklich auch so abspiegelt irgendwie, was diese vielen Frauen im Brienzer Wald machen. Es ist sehr heterogen, also die Jüngste ist 17, die Älteste ist 78 und dazwischen haben wir alle Altersstufen, alle Berufsgruppen. Jede Frau bringt ganz vieles mit. Es gibt Frauen im Team, die schon aus Familien kommen, die seit vielen Generationen im Brienzer Wald leben. Es gibt aber auch zum Beispiel zwei Frauen, die in den Brienzer Wald geflüchtet sind oder welche, die dort hingezogen sind. Und alle diese Erfahrungen machen eigentlich dieses Haus zu einem wirklichen Ort der Begegnung und der Auseinandersetzung. Und das, finde ich, wahnsinnig spannend, auch jetzt schon nach 13 Jahren, was da möglich ist, weil es tatsächlich so ist, dass wir, wenn eine neue Frau zu uns kommt, eine einzige Frage stellen. Wir fragen nicht, was hast du gelernt oder hast du ein Universitätsstudium oder bist du Bäuerin oder sonst was, sondern wir fragen, bist du bereit, mit dem, was du hier mitbringst, dich intensiv auseinanderzusetzen mit den Themen des Museums. Und das bejahen sie alle. Und sie treten alle in Kommunikation mit dem Publikum. Keine der Frauen ist dort, um nur Karten zu verkaufen oder irgendwie aufzusperren, sondern die sind Teil des Museums. Sie bringen sich auf ganz vielen Ebenen ein. Und das ist ganz entscheidend. Und das ist wiederum auch ganz, ganz wichtig, damit wir als Museum, das sich auch mit unbequemen Themen beschäftigt, kein Fremdkörper sind in dieser Region. Weil sie alle Garantinnen sind dafür, dass wir das eben nicht sind. Und sie verändern jeweils ihre Umfelder. Sie gehen nach Hause, sie haben Familien, sie haben ein Umfeld und sie verändern sich, indem sie sich auseinandersetzen mit der Lebensrealität von Frauen aus anderen Epochen, aus anderen Weltteilen oder wie auch immer.
Letztes Jahr habt ihr den Europäischen Museumspreis gewonnen mit einem Sonderpreis für Innovation. 2017 habt ihr diesen Preis schon einmal gewonnen. Davor gab es den Outstanding Artist Award 2013 und noch einiges mehr. Also ich wollte dich fragen, was du mit deinem Team so beeindruckend anders machst als andere Museen, weil das, glaube ich, einzigartig ist, diese Reihe von Preisen.
Ja, ich glaube, es geht einfach darum, gemeinsam eine Haltung zu entwickeln und diese Haltung immer wieder zur Diskussion zu stellen. Und es geht wie so vieles und ich glaube, dass die Welt anders laufen würde, wenn wir grundsätzlich davon ausgehen würden, dass alles gleichwürdig und gleichwertig ist. Es geht wirklich um Würde und um einen gleichen Wert, den man einander zumisst. Das heißt, wir versuchen wirklich, und das ist keine Floskel, wir versuchen wirklich einander immer auf Augenhöhe zu begegnen und nicht von vornherein zu werten. Und das hat sich, glaube ich, wirklich bewährt. Das Team ist unglaublich toll und wächst an den Fragen und das ist einfach ein schönes Abenteuer immer wieder. Und das macht es eben auch möglich, Dinge anzusprechen und Dinge aufzuarbeiten, die reiben und die gar nicht so einfach sind. Und letztlich geht es immer, partizipative Formate zu entwickeln. Es geht darum, vielstimmige Projekte zu entwickeln. Ich glaube, in dem Moment, wo eine Ausstellung zum Beispiel kuratiert wird, das ist auch immer, da muss man immer auch schauen, dass es kein autoritärer Akt wird. Und wir sind wirklich überzeugt, dass ein Museum dazu da ist, um Fragen zu stellen, nicht um Antworten zu geben. Und um diese Fragen stellen zu können, muss man hineinhören, muss man viele, viele Stimmen mit reinhören. Und wir sehen auch sozusagen kuratorische Prozesse immer als moderierende Prozesse und eben nicht als autoritäre Prozesse. Und das, glaube ich, ist vielleicht mit ein Grund, warum das so funktioniert, wie es funktioniert.
Also die Werte und Haltungen, die du beschreibst, die teilen wir im Literaturhaus in Freiberg auch. Wir sind ganz am Anfang des Projektes. Ich denke, es ist auch die Aufgabe einer solchen Institution zu stören oder einen Diskurs zu befeuern, auch wenn es manchmal nicht überall gleich gerne gesehen wird oder vielleicht auch Widerstand entsteht. Aber das macht das Ganze lebendig.
So ist es, ja.
Und ich würde jetzt noch gerne wissen, wenn du dir das als Feministin anschaust, so eine die Entstehung einer solchen Institution wie das Literaturhaus und mit deiner Erfahrung als Direktorin einer solchen Institution mit einem anderen Schwerpunkt, aber was würdest du dir wünschen, was da alles passieren sollte?
Ja, ich würde mir wünschen für das Literaturhaus, dass es raucht aus allen Ecken, dass da ganz viel passiert, dass es ein Ort ist, wo man keine Angst hat, irgendwie vor Reibung, vor hinzusehen, sichtbar zu machen, spürbar zu machen, in Diskussion zu treten. Ich wünsche mir das, oder ich wünsche das dem Literaturhaus, dass es ein ganz lebendiger Ort wird, der dorthin schaut, auch wo Dinge wehtun, wo es unter den Nägeln brennt und gleichzeitig aber auch feiert, dass was gut läuft. Und ich glaube, dass es wirklich beides braucht und ein Literaturhaus kann wahnsinnig viel bewegen und kann vor allem auch, und das wünsche ich mir auch als Vertreterin des Frauenmuseums, wirklich in Interaktion treten, im Netzwerk agieren irgendwie und mit anderen Institutionen kooperieren, Was ich im Übrigen in Vorarlberg als immer sehr produktiv erfahren habe. Die Kooperationsbereitschaft ist groß und ja, ich freue mich schon, dass es da vielleicht einmal eine gute Kooperation mit dem Literaturhaus geben wird.
Ja, unbedingt. Ja. Wir versuchen auch unterschiedliche Generationen zu erreichen. Ich glaube, das ist in deinem Haus auch so, oder? Du erreichst von ganz jungen Menschen bis zu den Älteren viele Generationen. Hast du dafür ein besonderes Rezept?
Das wäre vermessen, jetzt wirklich ein Rezept zu vergeben. Aber ich glaube, was ich wünschen würde allen AkteurInnen im Literaturhaus, und ich bin auch überzeugt, dass es so ist, ist, dass alle mit großer Offenheit und Freude und Unerschrockenheit an die Dinge herangehen.
Herzlichen Dank, Stefania, für das tolle Gespräch. Und eine Kooperation werden wir uns sicher bald wünschen können und umsetzen können. Dankeschön.
Danke auch meinerseits.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.